ist das schön, nach 2 Wochen Urlaub wieder ins Büro zurückzukommen. Und, wie war es hier? War alles entspannt?
Ich kann nicht mehr. Und ich muss, ich weiß nicht, was ich muss, aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte, ich weiß es nicht, das nicht mehr.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 71 vom Wartungsfenster vom 23. Oktober 2024. Mit mir dabei meine Urlaubsvertretung.
Die Claudia.
Und ich bin mal wieder im Urlaub gekauft.
Der Urlauber, den schon kein Kunde mehr kennt irgendwie.
Ja gut, ich glaube zumindest jetzt habe ich es ein bisschen, ich will nicht sagen übertrieben, aber klar, ne, war natürlich Sommerferien. Ich habe die letzten Wochen der Sommerferien gehabt und da hatte ich da nur einen kurzen Urlaub. Ja und dann jetzt die Herbstferien. Und zwischen den Ferien liegen ja, als Kind kann man das ja gar nicht so realisieren, aber weißt du, wie viele Wochen immer zwischen den Ferien liegen?
Nee, woher?
Es sind so irgendwo zwischen 9 und 12 Wochen. Als Kind kommt einem das ja mal unglaublich lang vor.
Ja.
Fakt ist, es sind irgendwie immer nur 3 Monate.
Ja, und heute schnippst du mit dem Finger und zack, sind die wieder rum.
Der Urlaub ja, und ja, die Ferien ziehen auch, sich ja zu weit, zumindest die Sommerferien. Aber ja, es sind Herbstferien, die zweite Ferienwoche ist angebrochen. Ich halte hier weiter tapfer die Stellung. Meine Frau ist arbeiten, deswegen bin ich hier allein, aber langweilig wird es mir hier auch nicht. Ja, aber ich glaube, hier im Büro wird auch nicht langweilig, ne?
Nee. Nein. Lass uns nicht drüber reden.
Nicht? Och mal, schade. Ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen über die Zeit im Büro plaudern.
Ja, ich glaube, wenn du wieder da bist, dann liegt das erste ein Urlaubsantrag von mir auf deinem Schreibtisch.
Urlaubsantrag oder Reha?
das ist noch eine Woche. Also
okay, kann also noch viel passieren.
Ja.
Ja.
Die Welt lässt sich schon was einfallen.
Das bleibt nicht aus, ne? Mhm. Aber ne, also ist ja nicht so, dass ich gar nichts mitbekomme, was da im Büro so passiert. Also insofern, ne, sei gewiss.
Ja, du gehörst ja auch zu denjenigen, der Teams nicht zulassen kann, nur weil er in Urlaub ist.
Ich habe es zumindest versucht. Also auch E-Mails habe ich natürlich versucht, also, nicht zu lesen.
Ich bin auch ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber im Sommerferien hat das sehr gut geklappt bei dir, ne? Mit dem Nicht-Lesen und Nicht-Arbeiten, aber irgendwie diesmal hast du es wieder einreißen lassen.
Ich habe es wieder einreißen lassen. Ja, gut. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Sache. Wobei, wir könnten ja an dieser Stelle mal die aktuelle Faxinformatiker Folge 4 mit dem schönen Titel Nackt am Dosentelefon featuren. Da haben wir uns ja über Online-Meeting-Unsitten ausgetauscht. Ich meine, gut, ich habe jetzt an keinen Meetings teilgenommen, aber wer uns mal ordentlich darüber ranten hören möchte, was wir uns so in Online-Meetings geben müssen, dem sei die aktuelle Folge der Faxinformatiker ans Herz gelegt. Link gibt's in den Shownotes. An der Stelle möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, wir sind auf euer Feedback angewiesen, also gerne Anekdoten und Fragen über die verschiedenen Kanäle an die Faxinformatiker schicken, damit wir auch weiterhin schön viel Stoff haben zum gemeinsamen Rumranten. Jetzt hatte ich ja in der letzten Folge, habe ich mich ja ein bisschen, ich will nicht sagen erbost, aber zumindest enttäuscht gezeigt, dass mir das neue Windows 11 24 H2 nicht direkt angeboten wurde, als es rauskam.
Jetzt bist du froh, ne?
Ja, so langsam schon, ja, ist zumindest keimt in mir die Vermutung, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, dass ich es noch nicht habe. Der Download lief schon. Also Fakt ist, es wird mir auch jetzt nicht angeboten, was aber kein Grund ist, da nicht entsprechend über ein paar Tweaks dafür zu sorgen, dass es einem angeboten wird. Im einfachsten Fall über die lokale SecPol, VESUS Settings, Target Version Windows 11 und 24 H2 und dann kriegt man es nach dem nächsten Update suchen auch angezeigt. Und während der Download lief, dachte ich mir, guckst du mal ein bisschen in Reddit rum, was es da so Neues zu 24 H2 ging. Und was soll ich sagen? Also die Non-Issue-List von 24 H2, die ist echt lang geworden.
Oh, okay. Hast du Schmankerl? Ich mein,
ja, da sind so lustige Sachen drin. Also ganz neu dazugekommen ist wohl Asus Devices. Kein Asus Device kriegt wohl momentan irgendwie ein 24H2, weil irgendwie Update geht nicht sauber durch. Fingerprint-Devices führen wohl dazu, dass du auch kein 24H4 bekommst. Irgendwelche Anti-Cheat-Software führt dazu, dass du kein 24H4 bekommst. Es gibt ein paar sehr lustige Bugs. Die zwei Highlights sind, dass du ungefähr knapp 9 Gigabyte an Update-Files auf der Platte behältst, die, wo es wohl nicht geschafft wird, diese wegzuräumen. Und ja, unser gutes altes, ne, SFC korrigiert wohl Files kaputt.
SFC korrigiert Files kaputt, ist aber eklig, weil SFC nimmst du doch immer dann, wenn du die Vermutung hast, dass Files kaputt sind, oder?
Naja, wenn man so in die Microsoft-Foren mal reinguckt, ist halt irgendwie die Standardempfehlung bei jeglichen Problemen, machen sie erstmal einen Scan in SFC und dann, wenn der Fehler dann noch auftritt, dann melden sie sich nochmal. Also das sieht momentan echt nicht gut aus. Mhm. Also ich meine, wir sind ja noch in einem Phased Rollout, das heißt, es kriegen ja momentan echt nur wenige angeboten und noch nicht alle generell, aber das ist schon, ist nicht cool.
Ich warte dann mal ab. Ich lasse dich ja sowieso immer die aktuellsten Sachen.
Ja, ich spiele für dich immer den Beta-Tester.
Ja, genau.
Ja, ansonsten, was habe ich in meinem Urlaub getrieben, außer Kinderhüten? Zwei, ich will mal sagen, im weitesten Sinne IT-nahe Themen. Es sind weite Geräte in meinem Heimnetz hinzugekommen. Unter anderem ein intelligenter Staubsaugerroboter.
Aha, ein intelligenter.
Du kennst die halt überall einfach nur vorbumsen. Ja, ne? Und der, wobei ich da auch lange überlegt habe, was eine gute Idee ist, dieser ist halt ein bisschen cleverer. Der hat wohl noch ein paar Sensoren mehr. Unter anderem macht er sich halt eine Map der Wohnung oder des Hauses, des Erdgeschosses hier, und benutzt das dann halt zum Rumfahren. Er braucht natürlich deswegen auch WLAN und ich hatte natürlich guck's mal per Wireshark nach, wo das Ding so hin will. Ich habe es dann erstmal sein gelassen. Ich will das vielleicht gar nicht wissen. ob jetzt hier mein Hausgrundriss jetzt schon in China gelandet ist oder so. Ansonsten ist das natürlich schon ganz lustig, dem Ding dann dabei zuzugucken, weil er eben merkt, oh, da steht ein Tisch und oh, da steht ein Sofa. Wie stehst du zu Wackelaugen bei Staubsaugerrobotern?
Kann man machen. Wackelaugen gehen.
Geben dem Ganzen immer auf jeden Fall ein sehr lustiges Antlitz.
Wir sollten auch im Office ein paar Wackelaugen unterbringen. Finde ich. Aber ja.
Wo denn? Zum Beispiel.
Ach du, ich finde da was. Ich finde da was. Ich habe nur keine. Ich muss mir welche holen.
Ich habe hinter mir im Schrank sind Bastelutensilien, 200 Stück. Kann ich damit totwerfen.
Ja, aber dann kann ich sie nicht vor dir verstecken.
Ach so.
Ich hole mir lieber eigene und dann lasse ich dich die suchen.
Sehr schön.
Du musst auch was zu tun haben, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist.
Wobei ich habe noch gar nicht in den Kalender geguckt, weil ich dann tatsächlich das erste Mal wieder im Office auftauche. Ich weiß nicht, ob es dann Donnerstag oder Freitag ist, weiß ich noch nicht.
Also das Ding baut, das funktioniert auch gut, ja? Also
ja. Also ja, tatsächlich. Also das ist jetzt quasi der dritte Staubsaugerroboter, den wir ausprobieren. Ich meine, wir haben Kinder, ja, 3 Stück. Das heißt, die Alternative Staubsaugerroboter oder Waschbär. Ja, um dann morgens nach dem Frühstück aufzuräumen. aber das ist schon lustig.
Ich habe 2 Hunde.
Funktioniert das ähnlich gut?
Also mindestens mit einem, ja. Der andere ist schon was älter, der sieht nicht mehr so gut, dass da Brotkrümel runtergefallen sind, aber die andere kommt vom anderen Ende der Wohnung angerannt, wenn ein Brotkrumen auf den Boden fällt.
Ja, hervorragend. Ja gut, den Sweepy, wie wir ihn getauft haben, müssen wir noch sagen, dass er loslegen soll, aber die Karte, die er sich von der Umgebung macht, die ist schon ziemlich gut. Also man erkennt auch Möbel da drin und so weiter wieder. Man kann die Räume dann benamen, so man kann ihm auch sagen, jetzt hier, ne, mach nur mal Wohnzimmer oder mach nur mal Arbeitszimmer oder mach nur mal, ne, Bad und er saugt und wischt.
Wie problematisch ist das Umräumen danach? Wenn ihr Möbel umräumt.
Relativ einfach. Womit er gar nicht klarkommt, sind Teppiche und Matten.
Aha.
Die müssen wir einfach hochstellen. Ansonsten Kinderspielzeug, was im Weg liegt, räumen wir dann halt auch hoch, wobei wir jetzt hier gar nicht so viel Kinderspielzeug rumstehen haben. Ansonsten funktioniert das ziemlich zufriedenstellend. also ist aber auch, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal genutzt, so eine morgens nach dem Frühstück sagst du, ja, also man kann auch nur Zonen reinigen. Man kann dann also auf der Karte sagen, guck mal hier, ne, nimm mal diese Zone so quasi um den Esstisch rum und dann feudelt er nur noch um den Esstisch rum.
Ah ja.
Das schon ganz, es gibt natürlich ein wunderbares Protokoll, was er denn gemacht hat, ja, quasi wie so ein Arbeitsbericht, ja, ich muss keine Unterschrift leisten, aber ich kann zumindest gucken, was er gemacht hat. Genau, richtig. Und da steht dann auch drin, wie viel Quadratmeter er gereinigt hat oder so. Ich weiß nicht, warum diese Angabe da drin steht, also, aber ja.
Ach,
sie taucht im Protokoll mit auf.
Für Leute wie dich, die Statistiken gerne mögen.
Ich befürchte auch. Ich befürchte, dass die genau deswegen da drin ist.
Ja, ist doch alles fein.
Ansonsten ja. Und dann habe ich hier Kameras ums Haus rum verteilt, 3 Stück an der Zahl. Und,
hast du noch keine?
Tatsächlich hatten wir noch keine Kameras rund ums Haus. Wir haben jetzt eine in der Einfahrt, eine am Hauseingang und eine, die auf der Terrasse rumhängt. Weniger, weil wir hier Angst vor Einbrechern haben, als vielmehr auch mal rumzugucken, was hier so an Getier rumkreucht und fleucht. Mhm. Und ja, da die meistens Paketdienste dazu übergegangen sind, das Zeug einfach vor die Tür zu schmeißen, fände ich schon ganz cool, wenn ich sehe, wenn da Pakete weggenommen werden. Also nicht, dass das hier schon passiert ist oder so, aber man kennt das. Und lustigerweise, wir hatten hier mal so einen Termin, da war dann irgendwie die Polizei dann mal hier, so eine Kriminalberatung, lalala. Und das Erste, was sie sagen, ja, hängen Sie Kameras auf. Mhm. Scheißegal, du kannst irgendwo hier in der Eifel im Wald wohnen, das Erste, was sie sagen, hängen Sie Kameras auf.
Naja, Schaden haben wir auch gemacht, nicht. Schaden tut's ja nicht.
Ja, Schaden tut's nicht, aber das Problem ist halt, ist auch wieder so ein Rabbit Hole, ne? Erstmal die richtigen Kameras finden, ja, dann das Thema, wie was machst du denn mit Kameras, die dann irgendwo, keine Ahnung, an einem Carport hängen oder so, da muss ja Strom hin, ja, gibt's Lösungen, so mit Solar und so, wir haben jetzt auch 2, die mit so einem kleinen Solarpanel ausgestattet sind, ja gut, die Dinger hängen alle im WLAN, wobei ich da auch mal wieder erstaunt war, wie weit und wie gut das WLAN dann doch ist hier im Haus, also selbst draußen Carport, überhaupt kein Problem mit 5 Gigahertz. Und also natürlich machst du dann auch den ganzen Spürkes an. Ja? Du willst ja dann Bewegungsalarme bekommen, aber dann nur zu bestimmten Zeiten. Also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, zwischen 22 und 6 Uhr eine Bewegung aufgezeichnet, dann möchtest du ja eine Push-Alarm bekommen. Jetzt haben wir da aber, wir hatten das im Büro auch schon mal. Wir haben da ja auch Kameras hängen. Die erste Nacht wurden wir dann geweckt, weil ein Käfer meinte, vor der Kamera rumflattern zu müssen. Also direkt vor der Kamera, auf der Kamera rumkrabbelte. Dann neigt unser Kater ja dazu, morgens so 4-5 Uhr das erste Mal rauszugehen. Was natürlich dazu führt, dass nach und nach die ganzen Kameras sich melden. Weil er geht ums Haus rum. Ah, da müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen.
Ja, denke ich auch, weil wenn mich unnötig nachts geweckt würde, hätte ich ja, glaube ich, sehr schnell keinen Spaß mehr dran.
Ja, das ist wohl so. Ne?
Und, und wenn ich denke,
find mal Kameras, wo kein Cloud-Zwang hinter ist, ne? Weil ich möchte ja nicht, dass die Dinger irgendwo im Internet landen mit einer Cloud, sondern ich hätte die ganz gerne irgendwie auf meinem NAS oder zum Beispiel auf einer SD-Card, ne?
Ja.
Kannst du auch wieder nicht ganz unten ins Billigregal greifen, sondern musst dann schon wieder so das semi-professionelle Zeug nehmen. Haben wir ja im Büro auch, ne?
Ja, klar.
Mussten ja dann auch irgendwie die Sachen ja irgendwie woanders speichern. Ja, ansonsten war das wieder so ein lustiges kleines Projektchen. Auch so mit Kabel verlegen, ne? Und dann musst du ja dann irgendwie da das Kabel so verlegen, dass es jetzt nicht direkt ins Auge fällt oder meinen eigenen inneren Monk ständig nervt. Aber das funktioniert schon ziemlich gut. Mal gucken. Ich warte immer noch darauf, irgendwelche Frettchen oder sonst irgendwas hier mal zu sehen oder irgendwelche anderen Miezekatzen, die bei uns auf der Terrasse rumlaufen. Wird sich schon noch ergeben.
Da wird schon das ein oder andere noch auftauchen. Ich meine, wenn ich denke, was war das bei uns im Büro, also indoor, im Büro, da hat sich da auch irgendein Insekt irgendwie vor dem
Käfer oder so, genau.
So direkt auf der Kameralinse niedergelassen. Weil direkt davor irgendwie abgeseilt oder so mit dem mit einem Fädchen. War es eine Spinne oder sowas?
Ich weiß es nicht ganz genau, ne? Spinnen hasse ich natürlich auch zuhauf, ne? Ich weiß nicht, ich hatte es auf jeden Fall auf Mastodon, ich weiß nicht, ob ich dir auch das gezeigt habe. Ich habe eine gigantische Gartenkreuzspinne im Garten gefunden.
Ja, doch, hast du mir gezeigt.
Wo dann quasi die Kinder schreien so, oh, eine Riesenspinne. Ich habe sie dann erstmal in den Holzstapel gesetzt. Da kann sie in Ruhe überwintern.
Es war aber keine Nosferatu-Spinne, nein?
Nein, es war eine Gartenkreuzspinne.
Okay.
Ja, Nosferatu spielen sind ja eher so ein Kölner Ding, die da jetzt auftauchen.
Ja, ich glaube, die sind relativ weit verbreitet, sogar in Deutschland.
Ja.
Scheiß wenn sie schon in Köln sind? Ja, komm, wenn sie schon
Tigermücken,
in Köln sind.
Ne? Tigermücken. Ja. Wir werden alle sterben. Hm. Kriegen Malaria.
Lass uns bei IT bleiben. Ja. Ja, aber dann hast du doch die Zeit gut genutzt.
Genau. Also insofern. Ach so, ja, und ich habe noch mal ein paar Ubuntu-Kisten, habe ich auch mal wieder aktualisiert. Ich wollte ja eigentlich nichts mehr selber hosten, was dazu führt, dass ich jetzt schon wieder irgendwelche Maschinen für mich selber betreibe. Mhm. Und die brauchten alle mal ein bisschen Updates auf das aktuelle LTS. Und das habe ich dann auch noch. Wobei das ist ja weitestgehend einfach und hat ziemlich geräuschlos gut funktioniert.
Mhm. Apropos LTS.
Update ist ein schönes Thema, ne? Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, ich glaube, wir waren gerade mit der Aufnahme fertig, da guckten wir uns beide ein bisschen ratlos an und sagten, AOS 6.10 ist raus.
Genau, ich glaube, es war am gleichen Abend noch, wo wir das gesehen haben. Mhm.
Und irgendwie fühlten wir uns ein bisschen genutzt. Tatsächlich war es so, also AOS 6.10 ist ein neues LTS-Release, was am 7. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Mhm. Wir haben am 7. Oktober aufgenommen. Mhm. Und was ganz interessant ist, weil wir hatten ja, das hatten wir auch schon mal als Thema hier, das Thema LTS, STS, also Short-Term, Long-Term Release und ein Extended Short-Term Release, nutanix 6.8. Und nutanix beschreibt 6.10 selber als Roll-Up of 6.6, 6.7, 6.8 into 6.10 LTS. Was, wenn man sich die Release-Notes und die Feature-List anguckt, auch ziemlich verständlich wird, dann ist gibt keine neuen Features. Codebase für 6.10 ist 6.8.1.5, meines Wissens nach.
Ja.
Und ja, ich habe dann, als es da raus, dann hab ich ein bisschen hin und her und dann jetzt gab dann auf einmal auch dieses Extended Short-Term Release 6.8. Nehme ich Sinn, vielleicht müssen wir das an der Stelle noch mal ein bisschen aufrollen.
Ich glaube auch.
Alle 12 bis 18 Monate gibt es ja bei nutanix ein neues Long-Term Service Release.
Das letzte war 6.5.
Genau. Mhm. Das heißt, Long-Term, also ne, 12 bis 18 Monate gibt es ein neues Release. 3 Monate, nachdem ein neues LTS rausgekommen ist, gibt es für das alte LTS auch noch Updates. Das heißt, jetzt ne, Oktober ist jetzt das 6.10 rausgekommen. Das heißt, wir werden Ende Januar wahrscheinlich die letzten Updates für 6.5 sehen. Mhm. Und dann haben wir noch 9 Monate Support für 6.5. Jetzt kann man mal kurz überlegen, wann kam denn 6.5 raus?
So 22?
Im Juni 2022. Mhm. So, und das sind keine 12 bis 18 Monate, sondern das sind ja über zwei Jahre. Mhm. Und dann ergibt auf einmal auch 6.8 als Extended Short-Term Release und in einem KB-Artikel, den wir verlinkt haben, war das 6.8 dann oder das ESTS auch als One-Time-Release gemarkert, auf einmal auch Sinn, weil sie mussten irgendwas zwischenschieben, denn was war denn im Juni 2024? Supportende von CentOS 7.
Da wird aber dann auch ganz schnell ein Schuh draus, ne?
Genau, ne, weil 6.8 und auch das Prism Central 2024.1 basieren nämlich schon auf Rocky Linux und eben nicht mehr CentOS. Also 6.5 wird wahrscheinlich Ende des Jahres, Ende Januar wird die letzten Updates bekommen. Das heißt, dann können sich die Leute schon mal so darauf einstellen, nächstes Jahr müssen sie dann von 6.5 zum Beispiel auf das nächste LTS 6.10 gehen. Mhm. Short-Term kommen alle 3 bis 6 Monate. Sobald ein neues STS rauskommt, gibt es für das alte STS keine Updates mehr und noch 3 Monate Support. 6.7 kam im August 23, 6.6 kam im Januar 23. Ich habe jetzt aber letztens gesehen, also 6.7 ist im August 23 herausgekommen, 6.8 ist ein ESTS, damit ist 6.7 mittlerweile auch raus. Ne, weil, oder im November wird es aus dem Support laufen. Das heißt, wer 6.6, 6.7 einsetzt, muss auf 6.8 oder 6.10 gehen.
Ja. Ne? Wir haben noch dieses Veeam-Problem irgendwo im Hinterkopf, wo wir mal festgestellt haben,
das okay, ist du bist 6.10 gefixt.
Ja, Moment, wo wir noch festgestellt haben, wenn du jetzt auf 6.8 bist, dann hast du ein Problem, aber du darfst nicht mehr auf 6-7 sein, wenn es nach Nutanix geht, ne?
Genau. Das geht übrigens immer, ne? Du kannst immer auf die nächsthöhere Version gehen, egal ob STS oder LTS. Das heißt, du
ja,
kannst.
Ja, was heißt können? Also LCM-Updates werden dir auf einer LTS nicht notwendigerweise auf andere Versionen angeboten.
Ja, ob es über ein LTS machen kann oder über ein LCM machen kannst, weiß ich nicht, aber supported ist es. Also du kannst tatsächlich, also du darfst nur kein Downgrade machen, ne? Also wenn du jetzt 6.8 bist, klar, 6.7 kannst du nicht mehr runtergehen. Das war's dann also. Ja gut, und 6.8 als One-Time-Release, ne? 12 Monate Maintenance, 3 Monate dann noch Support, kam im Mai 24, das heißt, bis Mai 25 wird es dann noch Updates geben und im spätestens im August 25 ist dann auch mit 6.8 Feierabend. Das heißt, dann ist dann auch 6.10 angesagt. Tja, wollen wir überhaupt, wenn wir ein LTS haben, auf ein STS gehen? Normalerweise würden wir ja sagen, nein. Ne? Also normalerweise würden wir ja sagen, immer schön von LTS zu LTS. Wobei es jetzt tatsächlich mit diesem Veeam-Bug noch spannend wird. Also in 6.10 ist der gefixt.
Ja, also ne,
6.8.1.5 nicht.
Ja, genau, 6.8.1.5, da gab es ja diesen ominösen KB-Artikel auch bei Nutanix. Es gibt aber inzwischen einen Workaround. Wenn man auf 6.8 ist und noch nicht auf 6.10 möchte, gibt es inzwischen einen Workaround, den man auch in 6.8 einsetzen kann. Der findet sich in dem KB-Artikel von Nutanix. Das Problem äußerte sich ja dadurch, dass du keine Restores von VMs machen konntest. Reingelaufen sind wir tatsächlich bei einem Kunden, der eine Maschine mit Veeam sozusagen P2V migrieren wollte. Der Workaround besteht darin, dass du vor dem Restore eine Maschine mit demselben Namen anlegen musst. Und dann, also die wird nicht, ne, das ist halt, du legst eine leere Maschine an, ne, machst du nichts mit. Beim Restore kommt Veeam dann wohl diesmal über die erste Fehlermeldung hinaus, stellt fest, oh, da gibt's eine Maschine, die überschreibt die auch nicht, aber macht dann halt irgendwie einen Kürzel dahinter. Die kann man hinterher umbenennen. Die alte Maschine kann man dann wegwerfen, die man da vorher angelegt hatte. Und ja, das soll wohl gehen.
Der müssen ist aber wir das mal ausprobieren.
Ja, werde ich auch machen. Jetzt zeitnah. Aber für die, die noch nicht auf 6.10 gehen wollen, wobei, halt, wie du das eben schon sagtest, ne, ist ja ein Roll-up sozusagen von Updates. Wobei, wenn ja dieses Issue gefixt ist, dann ist ja doch ein bisschen mehr drin als in 6.8.
Die Frage ist, was sie jetzt dann für die 6.10 genommen haben. Also 6.8.1.5 ist der Bug nicht drin gefixt, also wird er wahrscheinlich in 6.8.1.6 gefixt. Und wenn sie, sag ich mal, das als Basis für 6.10 genommen haben, ja gut, ja, dann ist das so.
In Ordnung, dürfte sich knapp überschnitten haben, aber ansonsten ist 6.10 ja nur ein Roll-up. Das heißt, eigentlich hätte ich ja weniger Bedenken, da auch ein Update zu machen.
Ja, also ne, von LTS auf LTS dann sowieso nicht und von 6.8 auf 6.10 tatsächlich hätte ich da null Bedenken, weil, ne?
Was ist mit 6.5 auf 6.10? Also unser letztes LTS-Release?
Ist LTS auf LTS, ne? Also das müsste eigentlich, das dürfte kein Riesendrama werden.
Ich hätte mehr Sorge vor dem Update von 6.5 auf 6.10 als vor dem von 6.8 auf 6.10.
Ja gut, aber 6.5 ist wie 6.10 jetzt auch eine abgehangene Codebase, ne?
Ja.
Der Sprung ist natürlich groß. Die Frage ist, ob es besser ist, ne? 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10. Also
nein,
wenn du dann jede Version nochmal mitnimmst. Also da bist ja dann, da kommst du ja gar nicht aus dem Update mehr raus.
Ja, garantiert. Weil
wenn du sagst, ne, alle 3 Monate oder alle 3 bis 6 Monate kommt ein neues STS raus, dann bist du ja alle halbe Jahre mit einem Update wieder beschäftigt.
Ja, schon.
Während ich geguckt habe, ob es da wirklich keine Neuerung gibt, ist mir übrigens eine Sache aufgefallen und das ist ein ziemlich underratedes Feature, was in 6.8 dazugekommen ist, nämlich IP-less Communication zwischen Nutanix Guest Tools und CVM.
Ich habe das gelesen in dem hier in unseren Shownotes und dachte, warum wusste ich das noch nicht?
Das ist ja tatsächlich etwas, wo wir schon direkt von Anfang an sagten, ist aber ekelig, ne? Weil die CVM haben wir ähnlich wie die Hypervisor in der Regel total wegsegmentiert und eigentlich ist das ziemlich doof, da Port 2074 aufmachen zu müssen. Aber IP-less geht jetzt über einen virtuellen Serienport.
Ja, wusste ich,
dass man
schön.
Sowas noch braucht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr nices Feature. Jetzt mag man mich wieder für verrückt halten, aber das sind so Sachen, wo ich dann denke, das ist doch mal, das hat direkt einen echten Mehrwert.
Ja, eindeutig. Aber gut, aber sagen wir das.
Vielleicht, weil ich nur paranoid bin.
Würden wir das auch so großartig finden, wenn wir es von VMware Tools nicht einfach schon immer anders gewöhnt gewesen wären?
Nein. Ja, ist tatsächlich so.
Ja, ist wohl so. Ne? Aber ich freue mich. Das werde ich jetzt demnächst auch nochmal dann ändern können.
Genau. Ja, gut, ansonsten größte Änderung ist halt, dass wir jetzt unten drunter Rocky haben und eben kein CentOS mehr. Das ist ja auch der typische Migrationspfad, den wir eingeschlagen sind bei unseren CentOS 7 Kisten, die wir bei Kunden so rumfliegen haben, dass wir auf Rocky gegangen sind.
Aber sag mal, wenn man ein Firmware-Upgrades auf den Hosts einspielt, wir machen es ja mit HPE, das heißt, es ist THPE, SPP. Du machst es aber über den LCM. So, wenn du dir über den LCM-Firmware-Upgrades mit einer HPE-SPP ausrollst, dann bootet das Ganze auch in eine kleine Rocky Linux Appliance, die dann wohl die ISO mountet und das Ganze dann da durchlaufen lässt.
Dieses
das
Phoenix, ist Rocky. Ne?
Ist das Phoenix? Ich das jetzt gerade. Das.
Ich meine, es ist Phoenix.
Steht da Phoenix? Ich hatte es gerade nicht vor meinem inneren Auge. Ich habe mir gedacht, da steht Rocky noch.
Du, das kann gut sein, weil AHV ist ja auch noch EL7, also CentOS 7, und das werden die auch nach Rocky shiften müssen.
Ja.
Also ich meine, AHV fummeln sie ja selber dran rum. Das heißt, wenn da irgendwas, gepatcht werden muss, dann werden sie das selber patchen können bei Nutanix. Das wird zwangsläufig nach Rocky wandern müssen. Aber ich glaube, was du meinst, ist Phoenix.
Ja,
kann gut sein, dass es auch schon, also Foundation ist ja auch schon Rocky. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn Phoenix auch Rocky ist. Deswegen, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass da irgendwas mit Rocky steht beim Booten.
Ja, gut.
Beim nächsten Mal drauf.
Ich drauf achten. Drauf.
So, und totgesagte Leben länger. Broadcom sagt, ups, was passiert?
Heute brandaktuell, also heute sind wir mal, wer weiß, was heute noch kommt, deswegen will ich jetzt gar nicht behaupten, dass heute nicht noch Dinge passieren werden, die wir heute hätten erzählen müssen im Podcast. Aber heute kam ein Advisory von Broadcom raus. Das nennt sich VMSA 2024-0019.2. Und ich dachte so, huch, was macht denn diese Punkt 2 denn da? Ja, dreht sich darum, dieses VMSA gab es schon am 17.09. Das enthielt zwei sehr schöne Sicherheitslücken fürs vCenter. Und zwar eine Privilege Escalation mit einer 7,5. Ne? Also schon doch ganze zeitnah patchen. Und eine Heap Overflow im DCE-RPC-Protokoll.
Mal wieder 9,8.
Ah, 9,8. Ne? DCE-RPC 9,8, das sind also so Red Flags. Das willst du schnell patchen. Das haben wir natürlich auch schnell gepatcht bei den allermeisten Kunden am gleichen Tag noch. Nur damit sich jetzt herausstellt, das hat Broadcom da relativ unumwunden reingeschrieben, joa, also die CVE 2024-38812 ist durch das Update vom 17. September leider nicht ganz gefixt worden. Was auch immer das heißen soll. Da steht, was not fully fixed. Deswegen gibt es jetzt noch ein neues Update hinterher.
Genau. Also schön alle nochmal die vCenter patchen. Ja, vor allem ausgerechnet die mit der 9,8, ey. Sehr unschön.
Ja.
Jetzt geht es ja aufs Jahresende zu. Und fürs Jahresende ist auch avisiert worden, dass der Merger zwischen HPE und Juniper wohl über die Bühne gehen wird. Und ganz interessant war ein Artikel, ich glaube bei CIN, Antonio Neri, CEO von HPE, hat sich da zu Wort gemeldet und mit dem schönen Zitat: HPE is becoming a networking company at its core, something Cisco has forgotten. Jetzt muss man das mal kurz sacken lassen. Mhm. Und mal überlegen, was das denn heißt. Und ja, das ist tatsächlich total interessant. Ich meine, ne, HP kenne ich ja nur auch schon ein bisschen länger. Und wenn ich mal überlege, so viel Netzwerkbude wie jetzt, vorausgesetzt der Juniper-Merger geht sauber wie Bühne, war HP noch nie. Du hast Aruba, mhm, du hast HPE, mhm, die ja selber noch ein bisschen Netzwerkzeug haben, und du hast auf einmal Juniper dabei. Mhm. Und das ist ganz interessant, denn Networking, also wenn es nicht eh schon immer Kernbestandteil von HPE war, ist es jetzt auf jeden Fall. Nämlich mit ungefähr 14 Milliarden Umsatz und damit wohl einem Drittel des Gesamtumsatzes wird in Zukunft Netzwerkzeug sein, nämlich HPE, Aruba und Juniper. Hm. Finde ich ganz spannend, vor allen Dingen auch diesen krassen Turnaround. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Leo Apotheker, sagt ihr das noch was?
Nee.
Der kam von SAP zu damals noch der HP, das war vor dem Split, und meinte, dieses ganze Hardware-Zeug ist ja alles völlig kacke, lass mal hier Autonomy kaufen und HP zu einer Softwarebude machen. Oh. Da haben sie für unfassbar viel Geld Autonomy gekauft, nur um dann rauszufinden, dass Autonomy-Leute wo die eigenen Bücher frisiert haben, war danach dann auch Umstand diverser Gerichtsverfahren, weil Apotheker wollte HP zu einer Softwarebude machen. Naja, es ging kräftig in die Hose, Ende vom Lied, HP und HPE haben sich gesplittet. Ich glaube, HPE hat dann, also entweder war es schon vor dem Split oder mit dem Split, hat HP dann das ganze zugekaufte Autonomy-Zeug an Micro Focus wohl verbimmelt. Da sind dann auch Data Protector und OneView und so weiter gelandet. Oder OpenView ist da gelandet. Und naja, mehr Hardware und jetzt in diesem Fall speziell Netzwerk-Company war HPE noch nie. Was ich interessant fand, Neri meint, HPE und Juniper hätten kein überlappendes Produktportfolio. Da muss man schon ein bisschen schmunzeln.
Naja.
Er begründet das damit, dass halt Juniper primär Service-Provider-Zeug macht. Ich kann das auch also
primär nicht so hätte ich es nicht genannt. Also primär hätte ich es nicht gesagt. Ich glaube, die machen schon noch ziemlich viel, wo es eigentlich Überschneidungen gäbe.
Naja, im Zweifelsfall, die haben WLAN-Zeug, die haben Switches, ne? Da hast du auf jeden Fall Überschneidungen. Klar, ne, so diese fetten Router und so, Firewalls, ne? Hast du da nicht. Aber ich sehe da schon ein überlappendes Produktportfolio. Also da wird man schon mal gucken müssen, was da überlebt.
Also ich hätte jetzt ja gar nicht so schlimm gefunden, wenn HPE gesagt hätte, ach, guck mal hier, gute Firewalls fehlen uns noch. Aber gut.
Guter Punkt. Mhm. Denn zu meinem großen Erstaunen steht in dem Artikel auch, dass generell wohl relativ viel positives Feedback von Juniper-Partnern zu dieser Übernahme kam, weil sie einfach jetzt einen riesigen Sales, also natürlich einen riesigen Markt damit mit HP offen gestoßen wurde, ne, wo Juniper bisher vielleicht auch keinen Zugang zu hatte. Und man da jetzt natürlich auch noch deutlich mehr Kunden beackern kann.
Boah, also wenn, ja, man kann mehr Kunden beackern, aber ja nicht mehr mit dem Juniper-Portfolio teilweise, ne? Also ich frage mich gerade, so, ne, wie wäre das, wenn wir Juniper, ich meine, wir haben ja auch früher Juniper verkauft, ne? Wie wäre das für uns, wenn wir Juniper-Partner wären und ja, die wurden jetzt von HPE geschluckt, mit dem wir sonst so nichts zu tun gehabt hätten.
Na, ich glaube, die Frage ist, was machst du als Juniper-Partner? Bist du eine reine Netzwerkbude? Hast natürlich die Chance, jetzt Kunden zu akquirieren, Kunden anzugehen, die, sagen wir, bisher ihr Netzwerkzeug bei HP gekauft haben. Wobei sich das natürlich ein bisschen ausschließt mit dem überlappenden Produktportfolio. Ne? Umgekehrt kannst du natürlich auch, wenn du jetzt als HPE-Partner im Datacenter beim Kunden bist, natürlich eher mal sagen, ach so, hier Firewalls, ne, haben wir ja auch im Portfolio, die SRX zum Beispiel, oder halt auch, ne, oh, sie brauchen irgendwie neue Core-Router, wenn du irgendwie einen, ne, Service-Provider, ISP, sonst irgendwas da an der Hand hast, ah, sie brauchen neue Core-Router, ja, guck mal hier, haben wir schön MX und T-Serie und hin und her.
So herum, so, ja, ne? So herum finde ich das, ne? Also wenn du HP-Partner bist, finde ich schon, aber es hieß ja jetzt, das positive Feedback kam auch von Juniper-Partnern und da habe ich noch nicht so richtig den Blickwinkel warum das für die toll ist.
Wie du schon sagst. Vielleicht ist es auch eher dieser Zukauf auch eher für HP toll, denn Neri sagt weiter: This is the first time in the history of both HP and HPE that the company will have the full intellectual property stack from silicon to the infrastructure to the operating system through the software services and security to provide the, und jetzt kommt's, that modern edge-to-cloud networking fabric. Da war's wieder.
Buzzword.
Genau. Aber das stimmt schon, ne? Also, die können natürlich jetzt noch mehr, also jetzt gerade mit diesem ganzen Thema Software Services und Security, ne, dann können sie wieder alles in ihr schönes Edge to Cloud reinmatschen.
Ja. Ja, wir haben ja letztes Mal schon erzählt von der Buzzword-Prüfung, die wir da gehabt haben.
Ja, also ich befürchte, das wird auch auf uns als Partner noch dazukommen, weil ich befürchte, wir werden bald die ersten Webinare bekommen, so hier, ne? Das ist das neue Portfolio, bitte setzt euch damit auseinander. Wahrscheinlich werden dann, also ne, jetzt speziell unsere Networking-Partner-Account-Manager werden dann wahrscheinlich auch entweder sitzen, werden sie bei uns sitzen oder aber sie bringen ihren Juniper-Companion mit und sagen, hallo, wo können wir denn hier noch mehr zusammen machen?
Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen besseres Bild davon, was genau Juniper dann ergänzt in dem Portfolio. Und mich würde interessieren, ob das uns dann überhaupt tangieren wird.
Ich glaube uns nicht,
nee. Nee, ne?
Nee. Weil ich glaube tatsächlich, dieses ganze Thema Switching und WLAN, das werden die jetzt nicht bei Aruba wegschmeißen. Nee, das macht auch keinen Sinn, dass sie sich das doppelt leisten.
Ich glaube, ich hätte jetzt mal gesagt, ich kenne keine Zahlen, aber ich glaube, mit Aruba läuft das schon ganz gut.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Spontaner Themeneinwurf, auch wenn der Support bei Aruba schwer nachgelassen hat. Das wollte ich immer gesagt haben.
Der Tax-Support. Also was hattest du erwähnt?
Ich hatte jetzt mehrere Cases, die so verlaufen sind, dass ich bei einem war ich kurz davor, das zu eskalieren an Manager, und bei dem anderen musste ich das machen, weil das einfach nicht weiterging. Sehr, sehr schade. Kannte ich auch von HPE, habe ich, glaube ich, noch nie so gehabt bei HPE. Und auch vorher bei Aruba nicht.
Ach, na, sagen wir es mal so, also, na, weiß ich nicht. Also der Dreipaar-Merger damals war ähnlich, ne? Also als dann der Dreipaar-Supporter zusammengestrichen wurde, da hat das auch schon schwer nachgelassen. Also früher war es ja auch so, du kaufst so ein Dreipaar und hast dann irgendwie sämtlichen Service mit dabei. Und du sagst denen hier, mach mal lecker Firmware und allem, und das haben die gemacht. Und irgendwann wollten sie dafür dann auch die Hand aufhalten. Ne? Insofern. Ja, das ist wahrscheinlich einfach normal. Ne? Support kostet halt Geld und das willst du vielleicht auch als allererstes irgendwo zusammenstreichen und konsolidieren. Aber du hast dich auch in ein schönes Rabbit Hole begeben. Zumindest, also wenn ich die E-Mail von heute Morgen richtig gelesen habe.
Wieso hast du die E-Mail gelesen? Du hast noch was.
Haben Sie nicht das Memo gelesen?
ja gut, was heißt in ein Rabbit Hole? Also ich habe mal reingeguckt in das Rabbit Hole. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr weitreichendes Thema. Und jetzt, was macht man halt in so einem Sonntagnachmittag? Man kratzt mal so in der Oberfläche von dem ein oder anderen Thema. Diesmal war das GMP und IT-Infrastruktur.
Was heißt denn GMP?
GMP, Good Manufacturing Practices, das sind Richtlinien, ja?
Total lustig, ne? Weil irgendwie denkst du ja, oh Gott, wer weiß, was für eine Abkürzung oder ein Akronym, dann ist das sowas Simples.
Ja, du sagst halt, ne? GDP gibt's ja auch, ne?
Also
man liest auch schon mal GXP, dann ist gemeint GMP oder GDP, was Good Distribution Practices heißt. Jedenfalls, warum mache ich das Ganze? Weil es bei einem Kunden, wo wir gerade neue Infrastruktur hingebaut haben, sehr, sehr, sehr viel Verwirrung gibt. Um das kurz zu fassen, ne, wir sprechen natürlich mit der IT. Ja, wir sprechen mit der IT über die IT-Infrastruktur, mit wem auch sonst. Währenddessen sprechen Labore, das heißt, die stellen halt Pharmazieprodukte her, deswegen sind die überhaupt an GMP gebunden. Ne, also Labore und Anwendungseigner, die sprechen dann mit der QS, mit der Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung spricht mit der Geschäftsführung, die Geschäftsführung spricht mit der IT. Und das alles macht eine riesige Runde und auf dem Weg geht völlig verloren, was die überhaupt brauchen, so zur Dokumentation. Und was sie von uns brauchen, in dem Fall konkret. Mich würde jetzt auch mal interessieren, ob das jetzt so ein Sonderfall ist, weil es bei dem Kunden halt zum Beispiel das Thema Virtualisierung noch nicht so wahnsinnig lange praktiziert wird. Also nicht wahnsinnig lange heißt ja in dem Kontext eben, was haben wir gemacht? 2017 haben wir, glaube ich, die Infrastruktur dahingestellt und das Ganze mal virtualisiert dort.
Da waren die schon spät dran.
Da waren die schon echt spät dran. Also noch gar nicht so lange. Und mich würde einfach auch mal vielleicht so von da draußen, wenn es die eine oder andere Stimme gibt, ist das normal, dass da irgendwie nicht die richtigen Leute manchmal miteinander reden in dem Umfeld? Ich weiß es nicht, ich habe da keinen guten Eindruck von. Und bei anderen Kunden, die vielleicht den gleichen Hintergrund hatten, hatten wir einfach noch nie damit zu tun, weil das von, ich sag mal, weitgehend von der IT selber gemacht wurde oder die dedizierte Abteilung hatten und Fachleute und wie auch immer. Also ist das für uns quasi das erste Mal, dass wir so tief in dieses Thema reingezogen werden. Und um da ein bisschen mitreden zu können, habe ich mir tatsächlich jetzt mal ein paar Grundlagen dafür angeschaut und will die mal ganz naiv zusammenfassen. Also erstmal, worum geht's überhaupt? Ne? Was heißt das GMP? Was bedeutet das? Wovon reden wir ja eigentlich? Also die Herstellung von pharmazeutischen Produkten, ne, Arzneimittel etc. oder eben auch, ja, ich sag mal Inhaltsstoffe in pharmazeutischen Produkten. Die Herstellung, die unterliegt einer aufsichtsbehördlichen Prüfung in Deutschland. Das ist ja weithin bekannt. Das geschieht durch die Bezirksregierung und dann hast du natürlich auch bei so einer Prüfung die IT mit betrachtet. Das kann halt alles Mögliche betreffen. Räumlichkeiten, Verantwortlichkeiten, Personal, Verkabelung, ne, Systemsicherheit, Datensicherheit, Backup und Archivierung, ja. Netzwerk, Management, was auch immer du da machst, ne? Auch wenn du Infrastructure as a Service beziehst, ne? Konzepte, die dahinter stehen, das sind alles Dinge, die bei so einer Prüfung betrachtet werden können. Ja. Und Basis davon ist die EU-GMP, das ist eine Richtliniensammlung, das sind jetzt zwei ganz bestimmte Anhänge, die ich mir da in dem Kontext angeschaut habe, weil da halt häufig drauf verwiesen wird, nämlich Anhang 11, computergestützte Systeme und Anhang 15, Qualifizierung und Validierung. Ja, ja, Anhang 11 lässt sich eigentlich in einen Satz zusammenfassen, das ist auch der Satz, der immer wieder zitiert wird. Die Anwendung sollte validiert, die IT-Infrastruktur sollte qualifiziert werden. Was heißt denn das? Also die Validierung einer Anwendung, das könnte jetzt zum Beispiel eine Laboranwendung sein, ja, die bestimmte, weiß ich nicht, Messwerte, Dosierungen, was weiß ich nicht, alles dokumentiert, festlegt und Instrumente steuert und weiß ich nicht. Validiert bedeutet im Wesentlichen, ich kann sicherstellen, ja, es ist alles dokumentiert, was die Anwendung angeht, ist festgeschrieben, die Gründe, wie viel CPUs hat das Ganze, wie viel RAM liegt hat der Server, wie viele, ne, wie groß sind die Festplatten, was weiß ich, so halt die Rahmenbedingungen, plus es gibt, ja, Testverfahren, wie stelle ich sicher, dass wenn ich X eingebe, bekomme ich immer Y raus, ja, also, dass das V in EFA sich nicht verändert, mal so blöd gesagt. Und irgendwann wurde selbst halt in diesen Sphären erkannt, und ich glaube, dieser Anhang 11, der ist wirklich von 2011 schon, dass ja der Lebenszyklus von so einer Anwendung, ja, die schafft man an, die validiert man aufwendig, das kostet 100.000 von Euro, soweit ich das gehört habe, die will man ja länger verwenden und länger behalten und länger einsetzen, als man üblicherweise die IT-Infrastruktur darunter einsetzt. Stichwort Virtualisierung. Ja, irgendwann brauche ich neue Server und dann muss ich die VM rüber verschieben. Und das will ich ja nicht alles mitvalidieren. Ja, wenn ich das alles mitvalidieren muss, dann muss ich ja bei jedem Servertausch diese ganze Anwendung neu validieren. Also, ne, ist das schon sehr früh erkannt worden. IT-Infrastruktur sollte nur qualifiziert werden. Ich sag mal nur qualifiziert, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch noch ein Prozess und ein Aufwand. Aber man muss die Lebenszyklen da voneinander entkoppeln.
Ja, das spiegelt ja auch die gelebte Realität wieder. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, jetzt denken wir mal ein bisschen größer, ne? Ich komme ja aus Leverkusen, da gibt es einen großen Pharmachemie-Laden. Ich glaube, wenn es da so wäre, dass sich die Hardware da unten drunter nicht ändern dürfte, weil die ist ja, air quotes, validiert, die würden Amok laufen. Also du musst ja in der Lage sein, einen Server, eine VM, wo eine validierte Anwendung drin läuft. Ich meine, warum virtualisieren wir denn? Wir abstrahieren ja die darunterliegende Hardware. Der Server, das Betriebssystem, die Anwendung bekommt das ja gar nicht mit, wenn sich unten drunter die Hardware wechselt. Also insofern wäre es ja schon ziemlich realitätsfern zu sagen, die Anwendung sieht gar nicht, dass die Hardware unten drunter ändert, aber trotzdem dürfen wir die Hardware da unten drunter nicht ändern.
Genau, Hardware unten drunter. Und wenn man ehrlich ist, halt auch das eine oder andere drumherum. Denk mal an zum Beispiel den Virenschutz. Ne? Wenn du dein Virenschutzprodukt änderst, dann da musst du ja nicht in der Zwickmühle sein, dass du diese Anwendung neu validieren musst.
Ne? Aber also war das ist nicht ja auch die Geschichte, wo es hieß so, nein, die Anwendung ist validiert, da dürfen wir keine Patches installieren, darf kein Virenscanner drauf,
Ja, und ich glaube eben genau, das ist eben gar nicht, das wird gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Genau der Punkt, das ist so ein Reflex zu sagen, ja, du kannst ja nicht einfach darauf installieren. Ja, korrekt, du kannst das nicht einfach darauf installieren. Dafür brauchst du halt, du brauchst Change Control, du musst schon eine Risikobewertung machen, was könnte passieren, wenn ich das jetzt mache. Aber dass du das nicht tun darfst, glaube ich, steht nirgendwo.
Oh, das ist ja, das wäre ja ein, also wenn das so wäre, ne, das wäre ja ein Game Changer. Dann kann ich ja quasi bei allen sagen, nee, kann ich nicht machen, ist validiert. Kannst du die Spülmaschine ausräumen? Nein, die ist validiert. So wie sie jetzt eingeräumt ist, ist das validiert, das darf ich nicht anfassen.
Ja, wahrscheinlich.
Du musst aufstehen, du musst zur Arbeit. Nein, diese Liegeposition ist validiert. Ich darf hier nicht.
So fühle ich mich aber regelmäßig morgens. Ich bin in einer validierten Liegestelle, genau. Ja, ja gut, aber ne, das gibt dir halt ein Anhang 11 gibt das ja her. Ne? Also du hast die Anwendung, die validiert wird und die IT-Infrastruktur und halt auch im weitesten Sinne eben begleitende Software oder Sicherheitssoftware, sonst irgendwas, Monitoring etc. drumherum, das darf sich schon ändern, das muss aber qualifiziert werden. Und dann fragt man sich natürlich so als normaler Mensch, der mit dann noch nie zu tun hat, was heißt denn jetzt eigentlich qualifizieren genau? Und da kommt dann Anhang 15 ins Spiel. Der beschreibt den Qualifizierungsprozess für Anlagen, Betriebsmittel, Prozesse, Ausrüstung und natürlich dann eben auch IT-Infrastruktur, ne? Ist ja einleuchtend. Und für diesen Qualifizierungsprozess musst du halt mehrere Dinge erfüllen und tun. Und da gibt es auch ganz bestimmte Begriffe für, die sich, ich versuche die mal zu umschreiben, ne? User Requirement Specification. Eigentlich ist uns klar, was damit gemeint ist. Ne? Man muss halt wissen, was man da überhaupt vorhat, was man haben möchte. Und im einfachsten Fall ist das, ja, ich brauche neue Server, die sollten schon was besser sein als meine alten oder vergleichbar, aber mehr oder dies und jenes und solches. Das würde ja in dem Fall schon reichen, wenn es irgendwer irgendwo mal aufgeschrieben hätte. Der nächste Schritt wäre Design Qualification. In meinen Augen dann halt sowas wie, okay, wir möchten das lösen mit folgendem Design oder folgendem Produkt, weil wir glauben, dass die User Requirements damit erfüllt werden. Ja. Dann gibt es etwas, das nennt sich Factory oder Site Acceptance Testing. Das ist ein bisschen, ich glaube, das ist nicht unbedingt auf IT-Infrastruktur zu beziehen, im Sinne von, du musst eigentlich mit dem Hersteller einmal durchqualifizieren und gegebenenfalls sogar beim Hersteller testen lassen, dass das für deinen Einsatzzweck gedacht ist oder geeignet ist. im Zweifelsfall reicht wahrscheinlich auch wieder irgendein Schriftstück, wo drin steht, ja, das, ne, das Design, wir haben die Requirements, wir haben das Design qualifiziert, und wir haben das vor, folgendermaßen umzusetzen, oder ja, der Lieferant bestätigt, dass die URLs erfüllt sind, oder URS, so nennen die sich, User Requirement Specifications, dass die erfüllt sind. Ja. Hm. Dann gibt's noch drei Schritte. Installation Qualification, das ist, ne, Übergabe Doku und Erstellen von Betriebsanweisungen, Arbeitsanweisungen und so weiter und so fort. Und Operational Qualification, ja, soll nochmal sicherstellen, dass alles funktioniert. Ich fasse das jetzt wirklich ganz kurz und naiv auch teilweise zusammen, ganz bestimmt. Aber man muss sich das ja irgendwie so runterbrechen, dass man das in Begriffen darstellt, die man halt auch nachvollziehen kann. Und die Performance Qualification, das ist dann nochmal etwas, was, glaube ich, schwierig ist, das darzulegen oder schriftlich darzulegen. Das soll nochmal nachweisen, dass die Leistung erbracht wird, die erwartet wird.
Ja, wobei das passt ein bisschen zum URS, zu der User Requirement Specification, weil so eine Sache bei der Definition von Anforderungen ist ja, dass man halt beschreibt, was man denn genau für Anforderungen auch hat, ne? Also sei es jetzt zum Beispiel bei, also ne, ich kenne es halt, ne, spezielle Storage-Systeme, ne? Wir hätten gern diese Latenz oder diesen Durchsatz, oder wir hätten gerne diese Kapazität oder wir hätten gerne diesen Service-Level beim Support und so weiter. Und ich glaube, bei der Performance-Qualification geht es nämlich genau darum, dann zu gucken, okay, haben wir das eigentlich oder erreichen wir eigentlich das, was wir in der User Requirement Specification angefordert haben oder beschrieben haben?
Ja, wobei ganz, ganz konkret ich auch den Satz gelesen habe, dass das auf IT-Infrastruktur gar nicht so zutreffen kann. Wir setzen mal ein paar Links rein. Wer da Interesse hat, der kann sich das auch nochmal im Detail durchlesen, auch wie das in diesen Anhängen formuliert ist. Und Performance Qualification bezieht sich, glaube ich, wirklich eher auf Produktionsanlagen. Ja. Aber gut, da, wie gesagt, wir stellen ein paar Links rein, wer da so wie wir ein bisschen seltsam ist und Interesse hat an solchen Sachen, kann sich das dann ja mal durchlesen.
Genau, wenn jemand von euch in so einem GMP-regulierten Umfeld arbeitet und da Erfahrung hat, lasst gerne Feedback.
Ja, bitte. Da. Sehr gerne.
Kommen wir mal zum Aufreger der Woche.
Ja, du kannst ja doch eigentlich Schnicks haben, oder?
Ja, vielleicht doch. und zwar ist mir leider mal wieder aufgefallen, dass diverse Windows Server Features und Rollen langsam echt ein wenig verrottet riechen und auch so aussehen. Konkret ist mir das erst wieder beim ZEP aufgefallen oder dir auch. Denn wir hatten uns gewundert, warum wir bei einem Kunden in einer Umgebung bestimmte Templates schlicht nicht gesehen haben. Und
einschließlich, wir haben ein Template daneben liegen gehabt, mit den exakt gleichen Berechtigungen und vom gleichen System hast du das eine gesehen und das andere nicht.
Genau, und nachdem wir dann halt alles andere ausschließen konnten, dass es irgendwas mit dem GMSA zu tun hat, irgendwas mit Replikation zu tun hat, irgendwas mit Berechtigung zu tun hat, stellte sich dann raus, dass es etwas damit zu tun hatte, wo wir gar nicht so genau hingeguckt haben, nämlich mit dem Kompatibilitätsmodus bzw. der eingestellten Kompatibilität des Templates selber. Wer mal Active Directory Certificate Services administrieren musste, weiß, dass man bei den Templates halt eine Kompatibilität für Server und Client halt festlegen kann. Und ich glaube, damit verbunden ist dann auch die Version des Templates. Oder?
Nee, die Schema-Version ist, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen, ja, ist noch irgendwie was anderes. Das geht nicht damit einher, aber es gibt bestimmte Dinge, die du halt nur in neueren Templates einstellen kannst.
Ja, genau. Also zum Beispiel, je höher die Kompatibilität, desto mehr, also ne, bestimmte Cypher sind dann halt möglich oder ne, solche Sachen halt.
Kryptografieanbieter, genau. Und weiß ich nicht. Mhm.
Genau, Fakt ist, wenn du ein Certificate Enrollment Policy Server hast, also ein ZEP, und du hast Templates, wo du die Kompatibilität auf zum Beispiel Server 2016 stellst, dann tauchen die einfach nicht mehr auf.
Mhm. Weil maximal 2.12.2.
Genau, und das ist bei Microsoft bekannt und sie machen keine Anstalten, das zu fixen.
Tja, dann geh doch in die Cloud.
Ja, interessanter Punkt, weil das hat mich nämlich dazu gebracht, mich mal zu gucken, was haben wir denn so an Alternativen? Und tatsächlich, wenn es dann um selber gehostete PKIs geht, dann wird die Luft dünn, ne?
Ja, das glaube ich, ne? Vor allen Dingen, die dann auch noch so in dem Active Directory Mikrokosmos so gut integriert ist, ne? Also mit Auto-Enrollment, GPOs und so weiter und so fort. Das machst du ja nicht mit einer beliebigen PKI.
Nee, tatsächlich nicht. Wie mir da aufgefallen ist, AGB, CA, Open Source Certificate Authority, die ist mir aufgefallen, die lässt sich tatsächlich auch insoweit integrieren, dass man damit auch ein Auto-Enrollment machen kann. Das ist quasi darauf aufbauend, gibt es von Key Factor AGB CA Enterprise. Das ist quasi dann die Enterprise-Variante, die Bezahlvariante von AGB CA. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Aber wenn ihr dann noch andere Alternativen kennt für eine funktionale CA, die sich auch vernünftig integrieren lässt in eine Windows-Umgebung zum Beispiel, dann lasst gerne mal Feedback da. Weil ansonsten Azure Key Vault, Intune, ja, geht auch noch. Aber mehr habe ich jetzt da in dem Microsoft Cosmos auch nicht gesehen.
Moment, Azure Key Vault und Intune?
Ja.
Erläutere.
Ja, dass du ein Azure Key Vault benutzt, um Zertifikate per Intune an Clients auszurollen.
Ah, das geht. Okay.
Soweit ich das gesehen habe, ja.
Ja gut, ich habe das bisher nur mit Intune Connector gebaut, also Certificate Connector und
ja gut, aber das ist ja dann die Variante, dass du einen Intune Certificate Connector ne, quasi an die PKI dran flanscht und darüber dann
was ja auch sehr schön funktioniert, ne? Da kann man ja eigentlich
vielleicht
nicht
ist das auch der Plan von Microsoft, ne, nach dem Motto macht auch alles Entra und Intune und lalala.
Ich weiß gerade aus dem Kopf überhaupt nicht, bin immer gewillt, das nachzuschauen, ob du denn mit dem Certificate Connector für Intune neuere Templates verwenden kannst oder Templates mit einem höheren Kompatibilitätslevel. Weil dann wäre ja die einfache Erklärung, warum fixt Microsoft das nicht? Weil sie sagen, ja, benutzt doch Intune.
Ja, mag ja sein, aber vielleicht möchte nicht jeder Intune einsetzen.
Ja gut, das ist ja nicht Microsofts Problem. Nein, aber
sie möchten kein Intune verwenden. Ah, sounds like you problem.
Genau. Ja, aber es ist ja nur auch bekannt, dass das nicht mehr deren Fokus ist, ne? Die ganze On-Prem Windows Server
Ja, ganz Welt. Ehrlich, das ist so. Mhm. Das ist so.
Ist so, ne?
Aber du hast dich auch ein wenig amüsiert.
Ich habe mich vorhin noch amüsiert und habe jetzt nur drei Stichworte aufgeschrieben. Ich kam mir vor wie der Hase bei der Igel und der Hase und der Igel. Und zwar grober Themenkomplex: Check'em Car mit Redfish, API Monitoring von HPE ILO Interfaces. Mm. Also früher haben wir das ja mit SNMP V3 gemacht. Jetzt wurde das beim ILO irgendwann irgendwie hässlich. Dann kamen halt irgendwie verschwanden irgendwie Items aus dem Monitoring, Daten und SNMP V3. Funktionierte alles nicht so schön. Und dann kam jemand um die Ecke und sagte für Check'em Car, da kannst du ja die Redfish API von ILO verwenden. Hier hast du ein Add-on, kannst du runterladen. Da denkst du, oh, wunderschön, ne? Machst du, installierst du. Funktionierte erst einmal ja mit so Basisdaten. Und denkst, ja gut, aber will ich wirklich in mein Check'em Car mal irgendwie Sachen aus GitHub reinklöppeln, damit Dinge funktionieren, weil die muss ich ja auch aktuell halten. Ne, die halte ich ja nicht mit dem Check'em Car aktuell. Also bin ich nicht immer so ein Riesenfan davon, irgendwelche fremden Extensions da hinzuzufügen. Und dann kam Version 2.3 und da hieß es, hey, die Redfish API Abfrage, der Redfish Agent, der ist jetzt mit dabei bei Check'em Car, der ist jetzt integriert. Ich hing so, oh, cool. Ne, so, du hast dann also erst einmal mit dieser Erweiterung gearbeitet, die dann auch Daten mal mehr, mal weniger geliefert hat. Und dann hast du gesehen, okay, jetzt ist sie integriert, gehst auf Version 2.3 und bekommst auf einmal wunderschöne Daten aus dem ILO raus über alle Platten und so weiter und so fort. dann guckst du mal irgendwie eine Viertelstunde nicht hin und auf einmal kommen die Daten nicht mehr. Und dann guckst du wieder eine Viertelstunde nicht hin und auf einmal sind die Daten wieder da. Und dann denkst du, irgendwie ist das, fühlt sich das nicht stabil an.
Das dann, ist so ein bisschen wie das Auto, was nicht mehr angesprungen ist, wenn es Vanilleeis gab, ne?
Okay, ja, nee, den kannte ich noch nicht, aber so ähnlich, ne? Also hast du nicht hingeguckt und auf einmal die Daten dann wieder raus verschwunden, vanished from monitoring data, und dann denkst du, alles unschön. Währenddessen machst du einen Case bei HPE, weil du denkst, naja, ich habe hier auch schon mal Meldungen, dass das ILO eigene Health Monitoring Daten nicht mehr abfassen kann, auf DX380 wohlgemerkt in dem Fall. Also denkst du, naja, vielleicht hat es ja damit einen Zusammenhang, ne, machst du Case auf bei HPE und die sagen, ja, das ist natürlich deine urmelalte Firmware-Version, und du denkst so, urmelalt, Alter.
Aktuell gehalten über LCM.
Genau, aktuell gehalten über LCM. Gab es aber just auch tatsächlich ein Update. Das habe ich dann installiert, also habe ich eine neuere ILO-Version, ich wieder in CheckMK, wieder abgefragt, krieg wieder schöne Daten, krieg wieder mehr Daten, andere sind verschwunden, aber die sind mir eigentlich egal, aber ich krieg wieder mehr Daten und alles super. Und dann machst du Betriebssystem-Patches und zack, ist alles wieder kaputt. Also, ne, ich komme im Moment, also ich habe heute dann mal wieder CheckMK, Betriebssystem und die Redfish-Erweiterung, die dabei ist, die wird nicht mit CheckMK aktualisiert. Sie ist zwar einmal mit ausgeliefert worden mit 2.3, aber sie wird nicht aktualisiert. Das heißt, auch die musste ich dann einmal händisch aktualisieren und jetzt sieht erstmal alles wieder nett aus. Aber irgendwie geht mir das total auf den Keks, das Thema.
Kann ich total verstehen. Mhm. Tja, was macht man da? PRTG?
Ja, auch die Diskussion jetzt heute schon wieder mit einem Kunden gehabt, aber das ist ein Thema fürs, also keine Diskussion gehabt. Eigentlich war der Kunde direkt dabei, als ich erklärt habe, warum wir PETG, ne. Er sagt, oh, ist gar kein Problem mit WMI, wir machen das nur über SNMP. Ich so, deine Windows-Server, SNMP. Ja, so, V2. Ja. Bist du sicher, dass du das willst? Jetzt wo du es sagst.
Ja, manchmal muss man die Leute mit der Nase draufstoßen. Ja, wobei, ne, also PRTG hat ja durchaus seine Verbreitung,
ja, klar,
weil es
natürlich
halt sehr einfach zu implementieren ist. Aber
ja, sicher.
Ganz häufig haben wir das eben auch gesehen, dass PRTG dann wie so die Krake im Netz da sitzt und teilweise dann auch mit sehr, sehr, sehr hohen Berechtigungen läuft, einfach weil es sehr schnell und sehr einfach implementiert wurde. Nee, ist nicht so geil.
Ja, finde ich. Also ne, ich will ja nicht behaupten, dass es nicht besser oder sicherer geht. Ne? Das würde ich ja gar nicht sagen, aber
gar kein Monitoring.
Ich habe noch Schreibmaschine.
Nö, wenn irgendwas kaputt ist, wird sich schon jemand melden.
Ach, du meinst User Monitoring, ja?
Das haben wir früher auch so gemacht. Ja, ganz viele Fans hier mit Monitoring. Früher, wenn was nicht ging, haben sich Leute sich gemeldet. Da hatten wir
ja
auch kein
genau.
Ticketsystem. Die standen bei dir im Büro.
Hey, komm, Benutzer sind immer noch das zuverlässigste Monitoring von allen. Also, kannst du mir ja erzählen, was du willst.
Zumindest sind sie immer sehr schnell. Wenn's Internet nicht geht.
Ja, wenn's Internet nicht geht, das merke ich dann ja auch selber schon schnell. Ne? Für gewöhnlich.
Meistens. Naja, haben wir die Ereignisse der Woche doch wieder ganz gut zusammengekehrt. Aus aktuellem Anlass, weil uns wieder E-Mails erreicht haben wegen Stickern. Wenn ihr Sticker haben wollt, schaut mal in die Shownotes ganz unten. Da gibt es eine Adresse, da könnt ihr einen an euch frankierten Rückumschlag hinschicken und dann machen wir den mit Stickern voll. Ansonsten könnt ihr uns per PayPal, per Steady unterstützen und lasst gerne iTunes-Bewertungen da oder Bewertungen auf den Plattformen, über die ihr uns hört. Das hilft uns immer, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Ansonsten gerne Feedback per Mastodon oder per Mail oder per Kommentar im Blog des Podcasts. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Ich bin müde.
Gut, dann beenden wir diese Folge und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
Warte. So. Warte.
Ja. Ja.
Dann kann ich den Rest, dann schnippel ich das morgen.